Luftpost von Sven Rentschler, der Podcast, bei dem es um gesunde Luft geht. Ich stelle euch hier neue Technologien, interessante Persönlichkeiten und smarte Produkte vor, die uns dabei helfen, damit wir alle auch zukünftig noch saubere Luft atmen können.
Ja, unser Thema heute ist Klarheit zur Luftqualität in Innenräumen. Und spannendes Thema, also Sven hat vorhin schon ein bisschen angedeutet, ein paar Zahlen kommen, die uns wahrscheinlich überraschen werden. Wie schon angekündigt, Sven Rentschler ist unser Referent. Sven, vielleicht kommst du kurz rein, da ist er schon. Hallo, schönen guten Morgen. Sven, stell dich doch mal kurz vor für diejenigen, ich glaube zwar kaum, dass es noch einen gibt, aber vielleicht ist noch einer dabei, der dich nicht kennt. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, hallo, guten Morgen, Andreas, und ich bin Sven Rentschler, Geschäftsführer der Reven GmbH und neben der Geschäftsführung verantworte ich bei uns das Marketing und die Produktentwicklung. Deswegen bin ich oft dann halt auch in so Fragestellungen wie zur Luftqualität, die wir heute uns mal anschauen, bei uns im Unternehmen involviert und ja, berichte darüber heute.
Ja, wunderbar. Wie gesagt, du hast es schon angekündigt, kommen ein paar Zahlen, die uns wahrscheinlich überraschen werden. Und von daher, lass uns einsteigen. Wir sehen uns gleich danach. Bis später.
Ja, danke, Andreas. Noch ganz kurz, wer mit mir in Kontakt treten will, am einfachsten über LinkedIn. Der QR-Code kann man kurz abscannen, wenn man Smartphone neben sich liegen hat oder eben den Link eingegeben oder sich notieren, der unten in rot notiert ist oder oben in weiß und groß. Auf LinkedIn sind wir sehr aktiv, bin ich sehr aktiv, ist Unternehmen über den Unternehmenskanal sehr aktiv. Wir äußern uns da rein um die Lüftungstechnik und Luftreinhaltung. Andere Themen beleuchten wir da nicht. Deswegen recht interessant, ja, mit uns in Kontakt zu treten oder dann eben auch ein Newsletter zu abonnieren, den es als modernen E-Mail-Newsletter gibt oder auch auf LinkedIn als Newsletter. Alle Infos dazu auch über QR-Code oder über die angegebenen Links. Jedes Mal werden wir auch im Nachgang intensiv gefragt, ob es die Präsentationsfolien als Download gibt. Gibt es auch hier selbe Prinzip, QR-Code kurz abscannen oder sich jetzt schon den Link notieren mit reven.link/keynote2. Da gibt's die Präsentation als Download, die heutige Präsentation und alle anderen vier Präsentationen, die wir dieses Jahr über CCI Live-Webinare vorgestellt haben. All das als Download jetzt schon verfügbar. Die Themen, alle fünf Themen aus diesem Jahr sind Themen aus unserem Buch, wo wir es noch viel, viel ausführlicher drin haben, wie wir es jetzt in den 30 Minuten vorstellen können, aber auch das abschließende fünfte Thema von heute, Klarheit zur Luftqualität in Innenräumen, auch dessen Kapitel, ein Thema, wo wir im Buch ganz ausführlich beleuchten. Ich werde auch in den kommenden 30 Minuten immer mal wieder Grafiken und Inhalte aus dem Buch hier auf der einen oder anderen Folie präsentieren. Ganz aktuell habe ich diese Woche noch diese Folie mit reingenommen. Das ist ein Hinweis, wo ich von unserem Vertriebspartner aus dem Vertrieb Maschinenbau Luftreinhaltung Schweiz bekommen habe, von der Urtec GmbH, dem Matthias Reudemann. Thanks, Matthias, für den Hinweis. Der kommt von ihm, eine super interessante Dokumentation vom Schweizer Rundfunk, Fernsehdokumentation, die eben auf das Thema, das ich heute vorstelle, aufbaut. Also vertiefend, erläuternd, vielleicht mal sich den Link notieren oder den QR-Code abscannen, weil diese Dokumentation vertieft eben das, was wir uns jetzt in der kommenden halben Stunde anschauen werden. Also ganz, ganz tolle, interessante und brandaktuelle Doku aus der Schweiz. Das Thema, unser Eventbild, mit dem ich auf das heutige Webinar hingewiesen habe, ist ein Bild, das ich selber mal in Peking während einer Messe aufgenommen habe. Nicht in Innenräumen, sondern in Außenräumen, aber mir geht es eben darum, dass Sie mal ein Gefühl aufbauen Von was reden wir? Was ist gute Luft? Was ist schlechte Luft? Was ist gute Luft in der Stadt? Was ist gute Luft im Innenraum? Oder was ist schlechte Luft in der Stadt? Und was ist schlechte, verschmutzte Luft im Innenraum? Mein Ziel, die kommenden 30 Minuten, dass Sie einfach da mal eine Sensibilität aufbauen. Und wie Andreas gerade gesagt hat, da wird dann schon das eine oder andere Fragezeichen aufpoppen, das wir dann ja beim Nachgang zusammen gerne vertiefen können. Also da eben, ja, wo wir dann abends mal während der Messe auf die verbotene Stadt geschaut haben in Peking, hat ziemlich Wind geblasen, ist schon einige Jahre her, aber dann sieht die Luft, dann ist die Luftqualität eben ganz akzeptabel oder sogar sehr gut. Und wenn dann eben die Luft steht und kein Wind mehr bläst und entsprechend viel Abgase abgegeben werden, viel Schadstoffe abgegeben werden, dann kann sich das Bild natürlich relativ schnell ändern und es sieht brutal aus, so wie es hier sein. Also es ist kein Nebel, keine Luftfeuchtigkeit, was sie hier sein, sondern das war de facto wirklich Luftverschmutzung. Und da mal vielleicht zum Einstieg für uns alle, würde es mich einfach mal interessieren, wenn Sie sich jetzt dieses Bild anschauen, würde es mich mal interessieren, was Sie denken, von welchem Grad der Luftverschmutzung reden wir da? Von wie viel Schadstoffen in einem Kubikmeter Stadtluft reden wir da? Wenn Sie da mal ja vielleicht so gut wären und mal kurz Ihren Tipp abgeben würden. Also diejenigen, wo ein Smartphone neben sich liegen haben, die können dann einfach kurz diesen QR-Code, der auf dieser Folie hier dargestellt wird, abscannen. Dann kommen sie über ihr Telefon, über ihr Smartphone auf eine Umfrage, wo sie einfach kurz einen Tipp abgeben können. Oder diejenigen, wo noch die Möglichkeit haben, ein zweites Internetfenster aufzumachen, können auch unter menti.com die Seite öffnen und dann eben den Code eingeben, wie er hier oben angegeben ist, mit 12778776. Können Sie den Code abgeben oder wie gesagt am einfachsten mit dem Telefon kurz den QR-Code abscannen und dann kommt so, ja, wie auf einem Wahlzettel eine Umfrage. Und da können Sie einen Tipp abgeben, wie es jetzt ja schon einige Teilnehmerinnen von unserem heutigen Webinar gemacht haben. Also die Frage ist, wie gesagt, die Luftverschmutzung, wenn wir uns da gedanklich einen Würfel nehmen, der ein Kubikmeter Raumvolumen hat, also Kantenlänge 1 Meter auf 1 Meter auf 1 Meter, dann füllen wir mit dieser Luft, wie Sie es jetzt auf diesem Bild gerade gesehen haben, wie viel Schadstoffe aufsummiert PM10 haben wir da in Milligramm oder Mikrogramm? Und ja, Sie sehen es ja schon, der Trend ist recht eindeutig. Also es ist genau so, wie es jetzt die Mehrheit in diesem Tipp abgegeben hat. Also Sie liegen mit Ihrem Tipp absolut richtig. Es sind wirklich diese rund 1000 Mikrogramm. Gut, 1000 Mikrogramm oder 1 Milligramm Luftverschmutzung, das hatten wir auch in Deutschland. Also das sind ein paar Internetfunde aus 1985 aus dem Ruhrgebiet. Also da war das auch in Deutschland leider täglich gelebte Praxis, vor allem im Ruhrgebiet, wo wir solche hohe Luftverschmutzungen hatten in der Vergangenheit. Und wenn wir dann so hohe Luftverschmutzungen haben, sind es dann eben ja Luftverschmutzungen bis zu 1 Milligramm Kubikmeter Stadtluft, Luftverschmutzung oder 1000 Mikrogramm. Also auch hier ein Bild aus Neu-Delhi aus 2017, wo wir so eine hohe Luftverschmutzung haben und da kann es dann sogar so weit gehen, dass der Flugverkehr eingestellt werden muss, weil einfach es zu Sichtproblemen kommt. Ein weiteres Fingerzeig, ja, wie gefährlich so eine Luftverschmutzung sein kann, schon in diesem Bereich, Hier nochmal aus dem Handelsblatt, ist jetzt auch schon 10 Jahre alt, aber trotzdem gibt halt auch wieder einen Fingerzeig und eine Sensibilität für Sie, die mir heute wichtig ist zu vermitteln. Also da in diesem Bericht im Handelsblatt, es war sogar Titelseite, war dann die Headline tödlicher Gleichmut in Paris, weil die mehrmals hintereinander über 100 Mikrogramm pro Kubikmeter oder 0,18 Milligramm pro Kubikmeter umgerechnet Luftbelastung in einem Kubikmeter Stadtluft Paris lagen. Und Sie sehen es ja sonst auch, die Headlines, die da kommen. Also im ersten Schritt mir einfach mal wichtig, dass man ja eine Einschätzung treffen kann, was ist denn noch gute Luft und ab wo wird's gefährlich. Ich denke, diese Werte, diese Headlines auch aus dem Handelsblatt sprechen für sich. Thematisiert wurden eben Luftgrenzwerte, Luftbelastungen von 180 Mikrogramm in einem Kubikmeter Stadtluft. Gut, warum wird es so thematisiert? Warum ist das so ein wichtiges Thema? Die WHO hat da zig Studien und zig Analysen, die viele Jahre in die Vergangenheit reichen, durchgeführt. Und die Quintessenz ist eben so der untere Part, wo ich da so hervorgehoben habe, wo eben notiert wird, dass die Richtlinien und die Untersuchungen angeben, wenn man eine Feinstaubbelastung, also von PM10-Partikelchen, also sind 10 Mikrometer und kleiner, wenn man diese Belastung von 70 auf 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Stadtluft reduziert oder die Luftqualität entsprechend verbessert, also dann hat es nachweislich eine nachvollziehbare Ergebnis auf die Sterblichkeitsrate in diesen Städten. Also wie es jetzt eben hier zusammengefasst ist, ich denke, dieses Statement, dieses Ergebnis vieler Studien, vieler Analysen spricht für sich, warum man sich dem Thema schon nähern sollte und sich eben das Thema der Luftverschmutzung in Städten wie auch in den Innenräumen genau anschauen muss und da ja schon Sorgfalt walten lassen sollte. Gut, messen, untersuchen für Stadtbereiche, für Außenbereiche, jetzt in großen Metropolen, da gibt es dann solche Apps, solche Air Pollutions, Luftverschmutzungs-Apps, wo man sich eben anschauen kann, ist die Luftverschmutzung oder ist die Luftqualität in meiner Stadt noch okay, ist sie im grünen Bereich oder im roten Bereich, so über die Farben von der Ampel sortiert, wie auf dem Bild zu sehen. Diese Farben stehen auch wieder für Luftgrenzwerte, für Luftverschmutzungen, auch wieder in Mikrogramm pro Kubikmeter Stadtluft. Also hier wieder die Farben aus den Apps, wie Sie es gerade gesehen haben. Und diese Werte 50 oder 100 oder 150 oder 300 oder noch mehr als 300, das steht eben für Feinstaubbelastung für einen Kubikmeter Stadtluft in Mikrogramm, so wie ich es oben angegeben habe, unter dem Wort AQI-Score. Also das ist ein englisches Wort, steht einfach für Air Quality Index Score, abgeleitet aus den Analysen der WHO. Für PM10-Partikel, also 10 Mikrometer und kleiner, mittlerweile gibt es auch verschärfte Grenzwerte, wo nur noch 2,5 und kleiner angeschaut wird, beispielsweise in Asien, in vielen Städten in China. Aber es geht im Endeffekt immer wieder um Werte 50, 150 und so weiter Mikrogramm pro Kubikmeter Stadtluft. Die unterste Zeile mit den Totenköpfen ist jetzt nicht von dem offiziellen AQI-Score-Tabelle, sondern das ist was, wo ich selber in meine Präsentationsfolie reingebastelt habe und habe ja da notiert 1 bis 10 Milligramm pro Kubikmeter, was dann jetzt wieder umgerechnet in Mikrogramm pro Kubikmeter und vergleichbar dann zu den Stadtluftgrenzwerten eben 1000 bis 10.000 wäre. Gut, warum habe ich das so unten da ergänzt und mit hinzugenommen? Einfach aus dem Grund, weil für ganz, ganz viele Grenzwerte in Innenräumen nach wie vor Stand heute 2024 immer noch diese Grenzwerte Anwendung finden. Also 1 bis 10 Milligramm pro Kubikmeter wäre dann eben umgerechnet 1000 bis 10.000, sind nach wie vor in Innenräume Werte, die nach wie vor Anwendung finden, von Aufsichtsbehörden in verschiedenen Branchen verbreitet werden. Wie, wo und was und wie das sein kann, werden wir uns jetzt anschauen. Also hier nochmal etwas reißerisch dargestellt, aber eben, weil wir doch schon mit Nachdruck auf dieses Thema hinweisen wollen, dass nicht allzu viele Marktbegleiter in unserer Branche so auf ihrem persönlichen Radar haben. Also deswegen jetzt dann auch nochmal hier mit weißem Hintergrund dargestellt. Und was wir uns gerade angeschaut haben in Innenstädten, jetzt egal ob in Metropolen wie Shanghai oder bei uns in der Nachbarschaft, in Stuttgart oder in München, Stadtluft, sagt man, die ist gut, die ist exzellent, wenn die Luftverschmutzung kleiner diesen 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Stadtluft ist, was umgerechnet dann eben die 0,05 Milligramm pro Kubikmeter Stadtluft wären. Da dagegen beispielsweise im Produktionsbetrieb, im Maschinenbau sind Grenzwerte, die Stand heute nach wie vor Anwendung finden, 1 bis 10 Milligramm, also hier auch nochmal diese große Diskrepanz, dieser große Unterschied dargestellt. Gut, hier nochmal ein Beispiel, das ich selber aufgenommen habe auf der Wohnung von meiner Frau, die lange in Shanghai gelebt hat. Da konnten wir so auf ein bekanntes Fußballstadion schauen. Da habe ich mal rausfotografiert, wo die Luft, konnte ich dann über Apps quer vergleichen, wo die Luft dann unter diesen 50 war. Da sieht es dann eben so aus und mit dem Grund, dass die Luft so gut war, war ziemlich starke Winde an diesem Tag. Und dann hier nochmal ein Beispiel, einen Tag später, wo dann die Luftverschmutzung sehr hoch war. Ich war dann dem Tag sogar noch draußen joggen, da kommt man zurück und hat ein Gefühl, wie wenn man sich eine Erkältung eingefangen hätte und Halsschmerzen anfangen, weil eben die Luftverschmutzung so hoch ist. Und da spricht man dann doch auch, in Apps wird beispielsweise angegeben, dass es doch gravierende Einflüsse auf die Gesundheit haben kann, oder in Shanghai dürfen dann auch die Kinder nicht mehr in der Pause im Kindergarten auf den Hof raus, sondern müssen im Gebäude bleiben. Ich denke, all das gibt uns ein Gefühl und ein Fingerzeig, von was wir reden, und dass es doch ja schon gefährliche Werte sind, diese 0,35. Gut, abschließend noch, wenn wir uns diese Vergleiche innen zu außen anschauen, eine wichtige Folie, eine sehr wichtige Folie, dass ich auch oft gefragt werde, ist, selbst eine Luftverschmutzung von 300 Mikrogramm oder 350, wie Sie es auf der Folie gesehen haben, ist ja schon eher als kritisch einzustufen, also solche 0,35 Milligramm. Und oft werde ich gefragt, warum sieht man das nicht, wenn wir solche Luftverschmutzungen in Innenräumen haben. Da gibt diese Folie eine gute Antwort drauf. Das ist einfach, die Konzentration ist nicht hoch genug. Sie sehen dieses Schiff im Vordergrund, also ich bin da so am Ufer an der Promenade an der Bekannten gestanden im Stadtzentrum Shanghai und habe das Bild gemacht. Und Sie sehen es ja, wenn jetzt hinter diesem Schiff eine Wand wäre, man würde nicht weiter in die Ferne schauen können, dann sieht eigentlich Luft nach wie vor klar und sauber aus. Erst wenn man die Möglichkeit hat, viele hunderte Meter in die Tiefe zu schauen, merkt man, die Sichtbarkeit wird diffus. Und das ist halt immer ein Fingerzeig auf eine hohe Luftverschmutzung. Aber das ist mal die Frage, warum, wenn man einen kleinen Raum hat und man sieht nichts, das ist eben eine Antwort auf diese Frage und warum ich diese Folie oft zeige. Oder dann in anderen Worten, um es noch klarer zu machen, wenn dann die Luft wirklich sichtbar wird, in unmittelbar Abstand null oder in kleinsten Distanzen, so wie Sie es hier auf dem Bild sehen, das ist auch ein Bild, das ich selber aufgenommen habe, wo wir Messungen mit dem Umweltamt in Shanghai gemacht haben, Partikelmessungen, Luftqualität analysiert haben. Also wenn Luft sichtbar ist, in unmittelbar Abstand null, so wie Sie es jetzt hier bei den Leuten, bei dem Personal sehen, da haben wir natürlich irrsinnig hohe Luftverschmutzungswerte. Sie sehen sie oben, ich habe es angegeben, was wir da gemessen haben. Und ich denke, mit dem, was ich jetzt Ihnen aufgezeigt habe, zu dem, was WHO oder diese Air Quality Index Schema empfiehlt und klassifiziert, brauche ich nicht weiter erläutern, was dem Personal hier ausgesetzt ist. Oder ob es noch einfacher runterzubrechen, hier ein Bild, das ich mit unserem Vertriebspartner in Österreich im Maschinenbaubetrieb mal aufgenommen habe. Wann immer Luft in ganz kurzen Distanzen, also in 10, 20 Meter Distanz sichtbar wird, oder wenn Sie in einen Produktionsbereich reinkommen, egal ob das eine gewerbliche Küche ist, ob es eine Lebensmittelproduktion ist oder jetzt wie hier ein Maschinenbaubetrieb, wenn Sie in eine Produktion reinkommen und die Luft ist sichtbar, dann haben wir, da brauchen Sie auch keine Partikelmessungen, Luftqualität analysieren, da können Sie sich 100% sicher sein, dass wir Luftverschmutzungen haben auf einen Kubikmeter umgerechnet, die viel, viel, wirklich viel zu hoch sind. Oder wie es der US-amerikanische Schriftsteller Norman Mailer so gut mit seinem Zitat auf den Punkt gebracht hat, wenn es richtig verschmutzt ist, dann wird Luft eben sichtbar. Und wenn es dann sichtbar wird auf kurze Distanzen, dann ist wirklich Vorsicht geboten, weil dann haben wir viel, viel zu hohe Luftverschmutzungswerte. Gut, dann kommt halt erschwerend hinzu, ich formuliere es jetzt mal freundlich, dass diese Luftgrenzwerte für Innenräume, Empfehlungen für Luftgrenzwerte in Innenräumen nach wie vor sehr großzügig angegeben werden. Also beispielsweise, das ist eine Infobroschüre, was ich hier habe vom Deutschen Maschinenbauverband, die nach wie vor vertrieben und publiziert wird. Sie können sich selber im Original runterladen. Auch hier wieder den QR-Code verwenden. Oder eben unten in Rot habe ich einen Shortlink angegeben, wo Sie sich diese Broschüre im Original selber runterladen können. Und das ist ein, ja, Maschinenbauverband. In dem Maschinenbauverband gibt es einen Arbeitskreis für Luftreinhaltung. Und von denen kommt die Broschüre und in der Broschüre werden dann jetzt für Kühlschmierstoffe in Werkzeugmaschinen eben solche Empfehlungen ausgesprochen, also ein Grenzwert und ein Wert, der nicht überschritten werden sollte für beispielsweise Emulsionen, also wassermischbare Kühl- und Schmierstoffe, die dann in der Werkzeugmaschine benutzt werden, damit eben die Werkzeuge und die Werkstücke gekühlt und geschmiert werden. Das sollte um die Maschine herum, wo das Bedienpersonal, der Maschinenbediener steht, ein Wert von 10 Milligramm pro Kubikmeter Luft nicht überschritten werden. Ich denke, da brauche ich jetzt mit Ihnen oder brauche ich jetzt auch gar nicht weiter präsentieren, wie dieser Wert einzustufen ist. Also, oder in anderen Worten, wenn Messungen durchgeführt werden, und sie sind knapp unter diesem Wert, dann ist die Luft lange noch nicht gut. Und ich denke, das war halt so ein Ansinnen für mich heute in der kurzen Präsentation, dass ich Ihnen da mal ein bisschen ein Fingerspitzengefühl dafür gäbe und ein bisschen Klarheit gäbe, wie solche Werte einfach einzustufen, wie sie zu bewerten sind. Jetzt fragen Sie mich bitte nicht, wie Stand heute sowas noch verbreitet werden kann. Wir sind aus diesem Verband ausgetreten und habe mir da einiges anhören können im eigenen Netzwerk. CCI hat's bei sich in der Zeitung und online gehabt. Also ich habe da einen ordentlichen Shitstorm abbekommen, weil wir ausgetreten sind und weil ich dann schon mal meine Meinung kundgetan habe. Deswegen bin ich jetzt vorsichtig, was ich heute präsentieren da dazu sag, aber da soll sich bitte jeder seine eigene Meinung machen. Mir liegt's oder lag's heute am Herzen, dass ich einfach für Sie diese Werte, diese Zahlen ein bisschen klarer werden und Sie es für sich einstufen können. Weil wenn Sie sich jetzt wieder das hier anschauen, In Städten ist das, da sind das die Werte, die wir erreichen sollen. Ansonsten gibt es Autoverbote oder in Asien dürfen die Kinder nicht mehr ins Freie. Ja, wie kann sowas sein? Schwer zu erläutern. Unser Vertriebspartner, ich habe ihn vorhin schon mal genannt, der Matthias Reutemann von Urtec in der Schweiz, hat auch die Schweizer Aufsichtsbehörde um eine offizielle Stellungnahme gebeten und hat als Antwort bekommen, ja, in Städten muss man kritischer mit solchen Grenzwerten sein, weil in Städten Kinder unterwegs sind, Säuglinge unterwegs sind und in Innenräumen sind sehr erwachsene Menschen, die dort sich aufhalten. Und ich muss sagen, also ich habe es jetzt sinngemäß wiedergegeben, nicht im O-Ton, aber sinngemäß habe ich das in meiner Karriere schon zig Male so oder so ähnlich auch gehört. Und ja, für mich hat ein bisschen einen Touch für eine Ausrede und für mich schwer zu akzeptieren. Aber deswegen klären wir eben so auf und informieren darüber, dass jeder sich sein eigenes Bild darüber machen kann. Was natürlich zugegeben bei solchen Werkzeugmaschinen nicht ganz einfach ist, solche Werte zu erreichen, weil in der Maschine, so ich habe es rechts auf diesem Bild mal dargestellt, also innen drin, wo dann diese Kühlschmierstoffe verspritzt werden, wo gedreht, wo gefräst, wo geschliffen wird, hat man natürlich eine extreme Zerstäubung, eine extreme Luftbelastung, die also ruckzuck Konzentrationen von 500 Milligramm pro Kubikmeter Kühlschmierstoffe erreichen kann. Und da ist es technologisch, lüftungstechnisch nicht ganz so einfach, auf Werte von 10 Milligramm zu kommen oder Werte zu erreichen, wie sie eben in Städten empfohlen wird. Da ist natürlich dann schon etwas an Lüftungstechnik nötig und an Aufwand nötig. Und das ist nicht ganz so einfach zu bewerkstelligen und bedingt eben ein bisschen Aufwand und Know-how. Und vielleicht ist auch mit dem Grund, dass man da recht großzügig mit den angegebenen Grenzwerten umgeht, um ja vielleicht eine Abkürzung ab und zu nehmen zu können. Aber das eben die Grenzwerte, jetzt egal ob es eine Werkzeugmaschine ist oder in einer Produktionsküche, auch da messen wir immer wieder direkt am Produktionsprozess solche Belastungen. Und ich denke, eines sollte jetzt klar sein, also da braucht es eine Lüftungstechnik. Ohne Lüftungstechnik stehen die Leute da in einer Luftverschmutzung, die, ich denke, das ist fraglos, da brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren, die nicht akzeptabel ist. Und Lüftungstechnik und Luftreinigungstechnik sollte dann eben schon auf einem technologisch hohen Stand sein, denn es gibt durchaus viele Akteure am Markt, die setzen einfach ihre eigene Limits. Also das ist beispielsweise ein Kunde von uns, AIS Seal aus UK, und die sind ein ganz, ganz großer Spezialist für hochlegierte Verschraubungen, für Pipelines, für Bohrgestänge in der Öl- und Gasindustrie. Also in diesen Maschinen werden diese Verschraubungen hergestellt und die Eigentümer, die Gesellschafter von AES haben einfach uns gesagt, uns interessiert nicht, was der UK Maschinenbauverband verbreitet oder was bei euch in Deutschland Stand der Technik ist. Wir wollen bei uns einen Betrieb haben, eine Luftqualität haben, wie sie in der Großstadt auch erreicht werden soll. Also für die war praktisch der Grenzwert von London, haben sie mir im Meeting mal gesagt, was eine gute Luft in London ist, wollen wir auch in unserer Produktion haben. Und das ist durchaus zu erreichen. Also in diesem Bereich haben wir an dem Tag, wo ich dieses Bild gemacht habe, eine Luftbelastung in der Produktion direkt an den Werkzeugmaschinen von 0,02 Milligramm, also 20 Mikrogramm. Und das wäre jetzt eben auch nach Maßstäben, wie sie in Großstädten Anwendungen finden. Sie haben es ja vorher gesehen. Auch da eine gute Luftqualität. Braucht natürlich mehr Aufwand, wie wenn man sagt, ja, 10 Milligramm sind okay und passt schon. Da sind eben die Lüftungsgeräte, die Luftreiniger etwas aufwendiger zu gestalten, aber es ist keine Raketentechnologie, sowas hinzubekommen. Gut, was mir am Herzen liegt, was Sie mitnehmen sollten, was wirklich eine Bitte wäre, dass man sich eben ab und zu halt auch mal die Luftverschmutzung anschaut. Am Produktionsbereich, im Aufenthaltsbereich vom Personal. So eine Luftverschmutzung zu messen, das ist keine Raketentechnologie. Auch da muss ich mich wiederholen. Mittlerweile, wir bei uns im Unternehmen haben knapp 20 solche tragbare Aerosolmonitore von TSI, Modell Dust Track. Je nach Ausführung liegen wir da bei 2.000 bis 5.000 Euro Anschaffungskosten. Also das kann eigentlich nicht das Hemmnis für einen Hersteller sein, der sich in diesem Bereich betätigt. Ich habe hier auch, können Sie sich selber mal anschauen, auch hier wieder QR-Code abscannen oder den Link notieren, den Shortlink von mir, da kommen Sie auch auf die original deutschsprachige Herstellerseite und dann können Sie sich mal die Infos zu so einem Messgerät anschauen. Also das, was ich jetzt hier abgebildet habe, Sie sehen es, das ist rund 12 auf 12 auf 30 Zentimeter, wiegt 1,5 Kilogramm und hat die Messbereiche wie angegeben. Und bei uns haben selbst Vertriebsleute wie unser Sascha Kess, Andreas Pfeiffer oder der Holger Reul, die unterwegs sind, hat jeder so ein Ding im Kofferraum und kann das selbst im Meeting mal kurz vorstellen, in der Beratung oder mit ihnen dann in den Produktionsbereich gehen und mit wirklich minimalstem Aufwand so eine Messung durchführen. Deswegen, das ist mir also ein Riesenrätsel nach wie vor, warum so wenig gemessen wird. Anderes Beispiel zum Abschluss aus einer ist weniger Maschinenbau ein Thema, sondern eher in Produktionsanlagen der Lebensmittelindustrie oder in großen gewerblichen Küchenlüftungen, wo immer wieder zur Geruchsreduzierung dann zusätzlich Ozonsysteme mit in die Abluft integriert werden. Und oft ist die Herangehensweise tendenziell, je mehr reingepackt wird, desto besser. Gleichzeitig ist aber Ozon jetzt, wie hier angegeben, auf der einen Seite sehr hilfreich, um Gerüche zu oxidieren, weil es ja Ozon sehr, sehr oxidativ ist, aber eben gleichzeitig steht Ozon auch im Verdacht, Krebs auszulösen. Und deswegen wurden die MAK-Werte, die Innenraumgrenzwerte in Deutschland auf Null gesetzt, aufgehoben aktuell. Also stand heute immer noch so. In der Schweiz ist beispielsweise, wie hier von der Wikipedia-Seite genommen, stand heute noch ein Grenzwert von 0,2 Milligramm pro Kubikmeter Innenraumluftgrenzwert erlaubt und zulässig. Aber das eben das Thema mit Ozon. Und wenn wir jetzt gleichzeitig uns mal anschauen, was in der europäischen Küchenlüftungsnorm, also in der aktuell Stand heute gültigen, in fast ganz Europa gültigen Küchenlüftungsnorm, steht im Teil 8 das, was ich hier mal auszugsweise rausgenommen habe. Die Konzentration von Ozon in der Abluft darf auch ohne stattfindenden Kochprozess 10 ppm nicht überschreiten. Und dann noch eine ganz wichtige Anmerkung. Wenn die Abluft in einen abgeschlossenen Bereich oder auf Straßenniveau abgeführt wird, ist es wichtig, dass die am Fortluftstutzen gemessene Ozonkonzentration die örtlichen Grenzwerte für Ozonbelastung am Arbeitsplatz nicht überschreitet. Haben wir gerade gesehen, was in Deutschland der Grenzwert am Arbeitsplatz für Ozon ist. Der ist 0, weil er aufgehoben wurde. In der Schweiz ist 0,2 Milligramm pro Kubikmeter Innenraumluft. So, jetzt wird sich der eine oder die andere fragen, was bedeutet diese 10 ppm, die oben angegeben sind. Das kann ich Ihnen auch sagen. Beim Luftdruck von 1013 Hektopascal und einer Temperatur von 20 Grad entsprechen diese 10 ppm Ozon rund einem Grenzwert in der Abluft, in der Fortluft von 20.000 Mikrogramm Ozon. So, jetzt haben Sie die Wahl zwischen einerseits 0, wenn wir es irgendwo auf Straßenniveau ausblasen, und andererseits 20.000 Mikrogramm. So steht es in einer europäischen Norm, wo ein deutscher Küchenlüftungsverband, aus dem wir auch ausgetreten sind, wo ich auch einen brutalen Shitstorm miterleben durfte, ja, wie das denn sein kann, dass jemand wie Rewe da austritt. Dieser Verband war maßgeblich mitverantwortlich, dass die Europanorm so ist, wie sie ist. Und da ging es eben nicht mehr ums große Ganze, sondern jeder Hersteller versucht irgendwie, sag nicht mehr, weil ich nicht noch einen zweiten Sturm erleben möchte, aber ich denke, jeder weiß, was ich sagen möchte, beziehungsweise was ich denke. Auch hier wieder bei dem Ozon können wir schön, das habe ich jetzt aus unserem Buch rausgenommen, auch wieder den Vergleich zum Außenbereich nehmen. Also Innenbereich war es in Deutschland so, das ist die Grafik mit den 200, mit den Xen in der Säule. Das war, was in Deutschland bis 2005 in Innenbereiche gültig war. Also 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, eben dann auch wieder die 0,2, die Stand heute für Innenräume in der Schweiz noch der Grenzwert sind. Deutschland, wie gesagt, 0. Im Außenbereich empfiehlt die WHO ganz aktuell 0,1, 100 nicht zu reißen. Und in der EU ist aktuell 180 gültig. Also wir hatten vergangenen Sommer in Stuttgart wieder einige Male Smogalarm. Da werden dann eben diese 180 Mikrogramm oder 0,18 Mikrogramm für Ozon gerissen. Und dann gibt's Ozonalarm und gleichzeitig steht in der europäischen Küchenlüftungsnorm diese 20.000. Wie gesagt, mir geht es nicht darum, dass ich Sie mit der Präsentation verunsichere, aber die Headline war ja Klarheit für Luftqualität. Und Klarheit, ein erster Schritt zur Klarheit ist eben, dass wir eine Sensibilisierung bekommen und ein Stück weit die Werte einordnen zu wissen. Um das ging mir seit in der halben Stunde, mehr konnte ich da jetzt nicht präsentieren und machen. Das bedarf natürlich vieler Diskussionen und vertiefender Gespräche, die wir dann gerne mit Ihnen führen. Mit meinem Vertrieb, mit Spezialisten wie Holger oder Vitali oder Andreas oder Sascha Kess, Alexander von NRW. Also wir haben da viele Spezialisten, mit denen ich diese Themen bis ganz tief erläutert habe. Und ich würde es freuen, wenn wir ja da den Faden aufnehmen könnten. Denn meiner Meinung nach tun da vertiefende Gespräche Not. Und ein Wunsch meinerseits wäre es eben, ja, wie ich es vorher schon bei der Vorstellung von diesem mobilen Partikelmessgerät erwähnt habe, bitte helft alle mit, dass wir öfters messen. Das kann doch durchaus auch mal im Leistungsverzeichnis drinstehen, wenn wir eine Lüftungsanlage ausschreiben für einen Produktionsbetrieb mit dem Ziel, die Luftschadstoffe in der Produktion zu verringern. Um Gottes Willen, dann kann man doch bei der Inbetriebnahme mal eine Partikelmessung durchführen und schauen, ist das, was wir uns vorgenommen haben, auch wirklich erreicht? Ich meine, was wir machen, ist eine Zu- und Abluftausschreibung. Wenn überhaupt was gemessen wird, sind es die Luftmengen. Und wenn die Luftmengen passen, sagt man, ja gut, alles andere wird schon in Ordnung sein. Das wäre, ich sage immer, das ist wie wenn Sie Ihr Auto zur TÜV-Untersuchung, zur Abgasmessung bringen. Ich meine, die TÜV-Leute schalten doch auch nicht das Auto an und sagen, ja, das Auto läuft, die Drehzahl passt, okay, check. Abluftgrenzwerte, die Abgaswerte vom Auto werden schon in Ordnung sein. Deswegen abschließend das ja sehr bekannte Zitat von William Thomson, Baron von Kelvin: If you cannot measure it, you cannot improve it. Deswegen, das ist vielleicht so ein ganz wichtiger Punkt, den wir mitnehmen sollten. Lasst uns doch bitte öfters mal messen und anschauen, was wir wirklich an Luftbelastung haben. Dann mit dem Wissen von heute können wir es schon ein bisschen einsortieren und dann der nächste Schritt wäre eben, ja, zu schauen, was für eine Lüftungsanlage, was für eine Luftreinigeranlage macht Sinn, das wir dann gerne mit Ihnen vertiefen würden. Das war meine letzte Präsentation für dieses Jahr. Sie sehen es ja unten in der Folie 5 von 5, 24. Ich darf aber schon ankündigen, dass wir das Ganze mit der CCI nächstes Jahr fortführen würden. Und wir haben so viele Fragen, so viele Feedbacks bekommen. Deswegen wird so ein bisschen die Headline für die 25er Präsentationen sein, ihre FAQs, also was wurde regelmäßig gefragt, wo gab es Rückfragen, wo gab es Hinweise. Dieses werden wir dann zum Thema nächstes Jahr machen, aber für dieses Jahr war es dies und dann danke an alle, die heute wieder mit dabei waren und zurück an dich, Andreas.
Ja, danke dir, lieber Sven. Du hast es ja schon gesagt, das letzte für dieses Jahr, aber there's more to come, wie der Engländer immer gerne sagt. Ja, ich glaube, ich brauche nicht zu fragen, ob du dich in den Nullen und den Kommastellen da nicht ab und zu mal vertan hast. Die Zahlen stimmen so, wie sie dort geschrieben sind, tatsächlich. Womit fange ich an? Vielleicht mit dem Thema, mit dem du aufgehört hast, beziehungsweise mit dem Thema, vorletzten Thema, das Thema Verband. Ist immer meinem Verständnis nach, wenn der Verband ein Verband der Gerätehersteller ist, müsste doch deren Interesse sein, möglichst niedrige Werte zu erreichen, um entsprechend hochwertige Technik einsetzen zu müssen in den Küchen, oder? Verstehe ich das falsch? Oder ist der Verband einfach getragen, vielleicht eher von den Küchenbetreibern, die natürlich ein gänzlich anderes Interesse haben?
Ja, also das ist so das Thema, mit dem wir zu kämpfen haben. Ich sage mal, über das, was wir berichten, über das, wo unser tagtäglich Brot ist, das ist ja diese super kleine Nische der Lüftungstechnik, der Luftreinhaltung. Und wo immer wir mit sind, also wir sind viel auf Maschinenbaumessen oder wenn man dann im Maschinenbau verbinden ist, da ist natürlich dann die Maschine das wichtige Thema. Und bei Maschinen, da geht es dann um was bringt die Maschine raus, in welcher Qualität und automatisiert am besten, ganz ohne Bedienpersonal. Und das Thema der Lüftung, der Luftreinhaltung einer Werkzeugmaschine beispielsweise, das ist halt für die Maschinenhersteller, für die Verbandsvertreter ein Thema, das weit, weit weg ist. Und wenn wir dann als Lüftungsanlagenhersteller auf einer Maschinenbaumesse sind, wieder dasselbe Thema, da sind wir in der Nische. Und toll wäre es, wenn es einen Verband der Lüftungsanlagen, der Luftreinigungshersteller geben würde oder auch eine Branchenmesse nur für das. Gibt es nicht. Das ist ja auf der ISH selbe. Klar gibt es die Halle mit der Lüftungstechnik, aber das brauche ich dir ja nicht sagen. Was gibt es alles um Lüftungstechnik? Heizung, Kühlung, Lüftungsgeräte. Das ist auch wieder das Thema der Luftreinigung auf der ISH. Das ist ja auch... Wenn du fünf Hersteller findest, ist vieles. Und das ist ein bisschen, mit dem wir zu kämpfen haben einerseits und warum wir uns da manchmal auch schlecht vertreten fühlen und warum ich dann eben dankbar bin, dass es eine Plattform wie bei euch gibt, wo ich da eben ein bisschen ja, unsere Gedanken mal rausbringen, ein Stück weit ja, in den Markt hoffentlich reinbringen kann.
Okay, verstanden. Also es sind Verbänden tatsächlich die Interessenslage, gerade wenn es so eine Nische ist, ist schwierig, da Gehör zu finden und das entsprechend zu adressieren. Ich war tatsächlich vor 2-3 Wochen bei einem Hersteller für Batteriesysteme, also Batterien wirklich. Die haben da die Pleiplatten gegossen und dann mit Säure oder Gel ist es in dem Fall aufgefüllt. Und da ist ja auch eine unheimliche Belastung in der Luft. Die haben eine etwas andere Lösung dabei. Und zwar haben die, ich weiß nicht, ob du Avatar kennst, den Film, diese Masken, die die hatten, um raus an die aggressive Umgebungsluft zu geben, die hatten die auch. Das war so eine komplette Gesichtsmaske mit einem Schlauch, der ging auf dem Rücken. Auf dem Rücken war so ein kleines Gerät mit einer Filteranlage und einem Ventilator. Und das heißt, die haben, das kostet 800 Euro, fand ich sehr interessant. Und die haben das, ja wie gesagt, outgesourced quasi von der Maschine selbst auf die dort arbeitenden Personen. Ist ja auch eine Lösung.
Ja, so ein passiver, sekundärer Schutz kann manchmal schon die Lösung sein, was oft dann Was dann oft halt nicht beachtet wird bei solchen Lösungen, ist dann klar, ich habe es jetzt heute auch in meiner Präsentation hauptsächlich um das Personal geredet, das Bedienpersonal, das geschützt werden muss aus den ersichtlichen Gründen, wie ich es heute aufgezeigt habe. Ein zweiter wichtiger Punkt, über den oft wenig nachgedacht wird, man hat ja mittlerweile so viel IT, so viel Hardware, um unterschiedlichste Produktionsanlagen, wenn Automatisierung dabei ist, da ist ja so unendlich viel Hardware, Software, Chips, Kabel im unmittelbaren Produktionsbereich und dieser kann natürlich durch diese Luftverschmutzung auch unheimlich stark in Mitleidenschaft gezogen werden, also dass ganze Schaltschränke ohne Funktion sind und diese Schaltschränke wieder geschützt werden müssen, also da muss man dann halt auch aufpassen, wenn man über passiven oder sekundären Schutz nachdenkt, so wie es du gerade beschrieben hast. Also nicht nur das Bedienpersonal braucht, sondern auch die ganze moderne IT, die in den meisten Produktionen ja heutzutage nicht mehr wegzudenken ist. Deswegen, ja, man kann es machen, aber also muss dann ein Stück weit weiterdenken oft.
Okay, verstanden. Aus dem Chat heraus hat mein sehr geschätzter Marktteilnehmer Detlef Maninowski überraschenderweise auch 2, 3 Fragen gestellt. Ich kenne ihn ja immer sehr interessiert und mit vielen Fragen im Gepäck. Und zwar die erste Frage war nach der Partikelgröße. Ist die auch relevant in diesem AQI-Score?
Ja. Also der ursprüngliche AQI-Score von der WHO entstand und wird immer noch angewendet für PM10-Partikelchen, also 10 Mikrometer und kleiner bis runter auf gasförmig nahezu null. Mittlerweile gibt es aber in vielen Ländern eine verschärfte Ausführung, die dann PM2,5 und kleiner zugrunde legt. Aber das ist die Antwort auf die Frage und die Idee dahinter ist eben einfach die, dass wir ab so 10 Mikrometer von lungengängigen Teilchengrößen reden, also die praktisch dann durch Nasenhärchen oder durch die Lunge nicht mehr ausgefiltert werden, sondern eben dann eindringen können bis in die Bronchien und dann eben ja, ins ganze System übergehen können. Und da werde ich dann auch oft gefragt, sind Schadstoffe in der Küche oder in der Maschinenbaubetrieb dieselben Schadstoffe wie Feinstaub in der Großstadt? Natürlich nein. Aber ich hatte mal einen Gast im Podcast, der hat zu mir gesagt, okay, er versteht, dass das nicht dasselbe ist, aber beides sind eben Stoffe und Partikelchen, die im menschlichen Körper nichts zu suchen haben. Sag mal, so der hat es dann in dem Podcast bei mir, sage ich, auf gut auf den Punkt gebracht. Aber das ist die Antwort auf die Frage zu den Partikelgrößen.
Okay. Du hast, ich habe den genauen Begriff jetzt nicht mehr im Kopf, lungengängig, glaube ich, gesagt, gell? Dass die eben nicht durch die Nasenhaare rausgefiltert werden. Da kann ich gleich die nächste Frage von Detlef anschließen, weil du hattest erwähnt, 15% Reduzierung der Todesfälle. War das allein bezogen auf die Lungenerkrankungen oder eben auf die generelle Anzahl der Todesfälle?
Ja, nee, das ist von der WHO, die haben ja da schon Jahrzehnte forschen die und betreiben Studien und begonnen hat es ja mal in Nordamerika, in Los Angeles war da eine der Städte, wo erste Studien und Untersuchungen durchgeführt wurden und das sind ja Studien, die bald 50 Jahre laufen und da haben die halt einfach untersucht, wenn die Luftverschmutzung in einer Großstadt, also auch wieder diese PM10-Partikelchen, von 70 Mikrogramm auf 20 reduziert werden, was passiert dann? Und da haben sie dann eben festgestellt, dass die Sterblichkeitsrate in dieser Stadt gesunken ist. Um diesen, glaube ich, 15% war es in dem Beispiel, was wir da in dem WHO-Zitat haben. Aber da geht es einfach, dass sie die Sterblichkeitsrate der Stadt untersucht haben über viele Jahre in Verbindung mit einer besser werdenden Luftqualität. Also nicht Erkrankungen oder sonst was, sondern es sterben weniger Leute. Das ist eigentlich schon, wo ich das mal gelesen habe, das ist mir schon, ja, das macht einen schon nachdenklich, wenn du sowas liest, ja.
Also bis zu 15% der gesamten Sterberate ist eine beeindruckende Zahl, ja. Das ist Wahnsinn. Und Detlef hat wahrscheinlich nebenbei gegoogelt und hat gleich reingeschrieben, dass laut Statista in Deutschland es allein in Deutschland 36.000 Todesfälle durch Luftverschmutzung gab. Das ist natürlich auch schon gigantisch. Wobei jetzt natürlich daraus nicht hervorgeht, ob das die Luftverschmutzung rein im Außenbereich ist oder eben auch am Arbeitsplatz. Das geht da natürlich nicht heraus, aber die Zahl ist ja allein beeindruckend. Weil das führt mich zu einer Frage, die sich mir stellt, wenn die Luft oder die Werte im Außenbereich, die ja wirklich erstaunlich niedrig sind, verglichen mit denen am Arbeitsplatz. Was macht denn auch das Thema Aufenthaltsdauer? Welchen Einfluss hat denn das? Ich meine, der normalsterbliche Mensch ist am Tag, wenn er 8 Stunden arbeiten geht, 8 Stunden schläft, dann bleiben noch 8 Stunden Freizeit übrig. Da ist er mal zu Hause, ist abends im Restaurant, was weiß ich was. An der frischen Luft ist er ja maximal 2 Stunden vielleicht, manche wahrscheinlich noch weniger. Ist da wirklich,
Ja.
das unterstreicht ja eigentlich deine These, sage ich mal, den Fokus ein Stück weit von außen auch nach innen zu verschieben, weil ich mich einfach länger dort aufhalte in Innenräumen.
Absolut, Andreas, weil ich sage mal, ein normaler Arbeiter ist ja irgendwo zwischen, ich weiß nicht, jetzt im Produktionsbetrieb ist der irgendwo 6 bis 8 Stunden den Produktionsprozessen ausgeliefert, möchte ich jetzt fast mal sagen. Und wenn das dann vergleicht zu den sehr viel strengeren Werten, die in der Stadt Anwendung finden, ja, vielleicht samstags mal im ganz, ganz langen Shoppingtag bist vielleicht auch mal 4, 5 Stunden in der Stadt, aber auch da ist da wieder so, im Produktionsbereich bist du üblicherweise sehr viel höheren Werten, sehr viel länger ausgesetzt, was es ja doppelt
Genau.
schlimm macht. Und natürlich ist das nicht in jedem gewerblichen Bereich, im Büro, im Großraumoffice, da sind natürlich die Luftqualitäten so wie in der Stadt oder oft sogar besser. Aber ich sage mal, ich habe halt die Brille auf für die Nische, wo unser Unternehmen seit vielen Jahrzehnten zu Hause ist. Und das ist diese Nische, wo eben gewerblich produziert wird. Und da, wo gewerblich produziert wird, sieht die Welt eben so aus, wie ich es jetzt heute vorgestellt habe, leider Gottes, ja.
Ja, sorry, ich gucke nur gerade in den Chat noch rein. Es gibt noch eine, das ist eine Frage, die kommt zu dem letzten Punkt, den du angesprochen hast, das Thema Messen. Und die Frage ist, wird das Messen nicht in der neuen EPBD sowieso vorgeschrieben?
Ja, es gibt ja, und es gibt viele auch, es gibt auch VDI-Richtlinien, die sagen, was bei einer Inbetriebnahme zu tun ist und zu dokumentieren ist. Aber ich brauche es dir nicht sagen, Papier ist geduldig, dann nimmt mal oft eine Abkürzung. Wie oft erlebe ich es, dass man sagt, ja, okay, jetzt messen wir die Zu- und Abluft. Und ist Zu- und Abluft in dem Bereich wie ausgeschrieben und check, alles gut. Dann sage ich immer, hey Leute, wir haben hier Luftreiniger installiert für 10.000 Kubikmeter. Dann lasst uns messen, ob die Luft gereinigt wird und wie sie gereinigt wird und ob das der Ausschreibung entspricht. Und lasst uns das dokumentieren. Also ich sage mal, richtig sinnvoll und richtig intensiv wird's ganz, ganz selten gemacht.
Okay. Zum Abschließend nochmal den Kollegen Malinowski mit einer Frage. Ich lese es gerade aus dem Chat vor. Habe ich richtig verstanden, dass Firma Rewen die Reduzierung von organischen Schadstoffen oder Feinstaub alleine über UVC-Lampen kritisch sieht?
Das ist absolut richtig, ja. Ich meine, UVC-Lampen haben also ich sage mal, wissenschaftlich fundiert nachweisbar ist es unumstößlich, dass man über UVC-Strahlung, über eine echte UVC-Strahlung Ozon erzeugen kann. Und was Ozongas zu vermögen mag und was Ozongas eben nicht mehr zu vermögen mag, das wissen die meisten. Ozon ist einfach ein Gas, das unheimlich oxidativ ist. Und bei uns findet es Anwendung, um verdampfte Flüssigkeiten, um verdampfte Öle, also dampfförmig, Aggregatzustand dampfförmig, ob diese Stoffe ein Stück weit zu oxidieren und dadurch Gerüche abzubauen. Aber luftgetragene Aerosole, Tröpfchen mit Ozon zu filtern oder zu zersetzen, das haben wir schon in anderen Präsentationen dieses Jahr zum Thema gemacht. Da gibt's bis Stand heute keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass das möglich ist. Da braucht's dann Filterabscheider. Und wenn ich alles luftgetragene Aerosoltröpfchen vom Abluftstrom getrennt habe, dann kann das immer noch riechen, wie man beim Autotanken das Benzin riecht, also gasförmig verdampfende Stoffe. Und da kann man ein Stück weit mit Ozon was ausrichten. Aber allein mit Ozon Aerosole beseitigen, das ist der Zauberer von Oz, kann das vielleicht, aber wir nicht.
Ja, das tut mir leid, Sven, da musst du vielleicht noch dran arbeiten, dass du dir das aneignest. Ja, lieber Sven, herzlichen Dank für das wie immer sehr informative Webinar. Ich freue mich auf die nächsten 5 im nächsten Jahr. Die Punkte oder die Themen stehen, glaube ich, noch nicht fest, werden aber irgendwann demnächst auf der CCI-Homepage hochgeladen. Also in diesem Sinne nochmal herzlichen Dank, ein schönes Wochenende dir und bis bald, lieber Sven. Und auch an Sie ein herzliches Dankeschön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen nicht nur Spaß gemacht, sondern Sie haben hoffentlich auch was dabei gelernt. Ich gehe davon aus. Das war das letzte Webinar von Sven Rentschler dieses Jahr. Aber nächstes Jahr 5 weitere. Wir haben auf der CCI Homepage die Webinarreihe thematisch nochmal sowieso erweitert, aber da sehen Sie die weiteren Termine für dieses Jahr. Es war nicht das letzte CCI-Webinar, sondern das letzte Reven-Webinar. Und wenn Sie auf cci-dialog.de schauen unter Webinare, sehen Sie die vergangenen Webinare, aber auch die zukünftigen. Und die vergangenen können Sie sich als Konserve auch noch anschauen. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Bis bald. Danke, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund.